Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Also, wir haben uns für dich mal durch einen ganzen Stapel Quellen zu Verjährungsfristen in Deutschland gewühlt. Und ehrlich gesagt, das klingt erstmal so spannend wie eine Steuererklärung, aber je tiefer man gräbt, desto klarer wird, das betrifft uns alle.
Absolut.
Und zwar ständig. Bei jeder Rechnung, jedem Vertrag, jeder Online-Bestellung. Wir versuchen jetzt mal, für dich die wichtigsten Pfade durch diesen Paragraphendschungel zu schlagen.
Absolut. Und der wichtigste Pfad führt direkt zu einer Erkenntnis, die man ganz am Anfang verstanden haben muss. Verjährung ist kein Automatismus.
Ach so.
Nur weil eine Frist abgelaufen ist, verschwindet die Forderung nicht einfach in einer Rauchwolke. Du musst aktiv werden.
Okay.
Du musst dem, der Geld von dir will, sagen, Moment mal, ich erhebe die Einrede der Verjährung. Wenn du das nicht tust, kann er sein Geld trotzdem einklagen und bekommen.
Das heißt, ich muss den Mund aufmachen.
Genau. Es ist ein Recht, das man nutzen muss.
Okay, das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Gut, als ich die Unterlagen durchgegangen bin, ist mir eine Zahl quasi ins Gesicht gesprungen. Sie taucht überall auf. Die 3.
Ja.
3 Jahre. Das scheint so eine Art Standardantwort auf fast alles zu sein, oder? Rechnungen, Handyverträge, das Fitnessstudio.
Das ist die goldene Regel für den Alltag. Ganz genau. Die sogenannte Regelverjährung beträgt 3 Jahre.
Mhm. Für die meisten alltäglichen Forderungen, der Kauf im Supermarkt, die Handwerkerrechnung, die Online-Bestellung, ist das die Frist, die gilt. Aber...
Ja, und jetzt kommt der Punkt, der für 90% der Verwirrung sorgt. Wann fangen diese 3 Jahre an zu laufen?
Ja, genau die Frage habe ich mir auch gestellt. Ab dem Tag, an dem ich bestellt habe? Ab dem Rechnungsdatum?
Weder noch. Und das ist der Trick. Das Gesetz ist hier schuldnerfreundlich. Die Frist beginnt erst mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von dir als Schuldner und den Umständen wusste.
Puh, das klingt jetzt wieder kompliziert.
Ist es aber nicht. Lass es uns an einem Beispiel festmachen. Du kaufst im Februar 2025 ein Fahrrad. Der Anspruch des Händlers entsteht also 2025.
Okay.
Die Uhr für die Verjährung fängt aber nicht im Februar an zu ticken, sondern erst am 31. Dezember 2025 um Mitternacht.
Ah, also quasi der Silvesterstartschuss, egal ob der Kauf im Januar oder erst im November war?
Exakt. Dieser Silvesterstartschuss ist die wichtigste Faustregel für den Alltag.
Okay.
Das bedeutet, die Frist für den Fahrradkauf vom Februar 2025 endet am 31. Dezember 2028 um 24 Uhr. Der Händler hat also fast 4 Jahre Zeit.
Wahnsinn!
Bei einem Kauf am 28. Dezember 2025 wären es hingegen nur knapp über 3 Jahre. Und das gleiche Prinzip gilt auch bei privaten Darlehen. Da startet die Frist am Ende des Jahres, in dem das Darlehen zur Rückzahlung fällig wurde.
Verstanden. Die 3-Jahres-Frist mit dem Start an Silvester ist die Basis. Aber jetzt wird es ja erst richtig spannend, wenn man in die Spezialfälle guckt. Lass uns mal das Thema Wohnen und Miete durchspielen.
Sehr gerne.
Ich ziehe in eine Wohnung ein, zahle Miete, bekomme eine Nebenkostenabrechnung und ziehe irgendwann wieder aus. Was sind da die Zeitbomben, auf die ich achten muss?
Sehr gute Herangehensweise. Fangen wir an. Du zahlst deine Miete nicht. Sagen wir die Miete für Januar 2025.
Mhm.
Da gilt die normale 3-Jahres-Frist mit dem Silvester-Startschuss. Der Anspruch deines Vermieters verjährt also Ende 2028. Das Faszinierende hier ist aber, jede einzelne Monatsmiete ist dein eigener Anspruch.
Ach wirklich?
Ja. Der Anspruch auf die Februarmiete verjährt einen Monat später. Der auf die Dezembermiete 2025 sogar erst Ende 2029.
Okay, das ist nachvollziehbar. Und was ist mit diesem gefürchteten Brief, der oft ewig auf sich warten lässt? Die Nebenkostennachzahlung.
Da gilt prinzipiell auch die 3-Jahres-Frist ab Ende des Jahres, in dem die Nachzahlung fällig wurde. Aber hier haben wir einen Fall, den die Quellen sehr deutlich machen.
Und zwar?
Das Mietrecht hat seine eigenen, viel schärferen Regeln, die die Verjährung oft überflüssig machen.
Wie meinst du das?
Ein Vermieter muss hier die Nebenkostenabrechnung spätestens 12 Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums schicken. Verpasst er diese Frist, kann er in der Regel gar nichts mehr fordern.
Ah.
Da muss man gar nicht erst auf die Verjährung warten.
Das ist ein guter Schutz. So, und jetzt zum Ende des Mietverhältnisses. Ich ziehe aus, ich will mein Geld zurück, meine Kaution. Wie lange darf der Vermieter mich dahin halten?
Für deinen Anspruch auf die Kaution gelten wieder die 3 Jahre. Aber Achtung.
Ja?
Die Frist beginnt erst, wenn der Anspruch überhaupt fällig ist. Und das ist ja nicht am Tag deines Auszugs.
Sondern?
Man gesteht dem Vermieter eine angemessene Prüf- und Abrechnungsfrist zu. Je nach Fall sind das 3 bis 6 Monate.
Okay.
Erst danach wird dein Anspruch fällig und am Ende dieses Jahres beginnt dann die 3-Jahres-Frist zu laufen.
Moment mal, das verstehe ich nicht. 3 Jahre für eine unbezahlte Miete? 3 Jahre für meine Kaution? Aber wenn ich als Mieter beim Auszug die ganze Wohnung ruiniert habe, hat der Vermieter laut den Unterlagen nur 6 Monate Zeit, das Geld zu fordern?
Exakt.
Das klingt doch total unlogisch. Warum ist das so?
Das ist eine exzellente Frage, weil sie genau zum Kern des Gesetzes führt. Du hast völlig recht. Für Ansprüche des Vermieters wegen Schäden an der Wohnung, Kratzer im Parkett, kaputte Fliesen, gilt eine extrem kurze Frist von nur 6 Monaten.
Nur 6 Monate?
Und die startet auf den Tag genau mit der Rückgabe der Wohnung, ohne Silvesterstartschuss. Der Grund dafür ist Rechtssicherheit.
Rechtssicherheit.
Der Gesetzgeber will, dass solche Dinge schnell geklärt werden. Du als Mieter sollst nicht noch jahrelang in der Schwebe hängen und bangen müssen, ob da noch eine riesige Rechnung für irgendwelche angeblichen Schäden kommt.
Verstehe.
Es zwingt den Vermieter, sofort zu handeln und schafft für beide Seiten schnell Klarheit.
Okay, die Begründung leuchtet ein. 6 Monate sind wirklich eine Ansage. Aber das betrifft ja nur Schäden an einer gemieteten Sache. Was ist denn bei echtem Schadensersatz?
Mhm.
Also wenn mir jemand ins Auto fährt oder mich bei einem Unfall verletzt, dreht sich die Logik da komplett um?
Sie wird zumindest anders, ja. Hier müssen wir laut den Quellen unterscheiden. Nehmen wir den schlimmsten Fall. Personenschäden.
Okay.
Also Verletzungen von Körper, Gesundheit oder Leben. Da gilt erstmal die bekannte 3-Jahres-Frist ab Jahresende, nachdem du vom Schaden und dem Verursacher weißt.
Aber?
Ja, und das ist der entscheidende Schutz für die Opfer. Es gibt eine absolute Obergrenze von 30 Jahren ab dem Tag des Unfalls.
30 Jahre? Warum so extrem lang?
Stell dir vor, du hast einen Unfall und erst 15 Jahre später treten massive Spätfolgen auf, mit denen niemand gerechnet hat. Wäre die Frist dann schon abgelaufen, wärst du schutzlos.
Ah, okay.
Diese 30-Jahres-Frist sorgt dafür, dass auch bei solchen tragischen Langzeitverläufen der Verursacher noch zur Verantwortung gezogen werden kann.
Verstehe.
Bei reinen Sach- oder Vermögensschäden ist das anders. Da gilt auch die 3-Jahres-Frist mit Kenntnis, aber es gibt kürzere Höchstfristen von 10 oder 30 Jahren, je nachdem, was zuerst eintritt, um zu verhindern, dass uralte Ansprüche ewig im Raum stehen.
Okay, Schadensersatz ist das eine. Aber was ist mit dem absoluten Klassiker, der uns alle betrifft? Ich kaufe was und es ist kaputt.
Ja.
Der neue Laptop stürzt ständig ab, die Waschmaschine leckt. Das ist ja kein Schadensersatz, sondern Gewährleistung, richtig?
Genau, das ist der Bereich der Mängelansprüche. Und hier ticken die Uhren wieder anders. Bei einem normalen Kaufvertrag hast du in der Regel 2 Jahre Zeit, deine Rechte geltend zu machen.
2 Jahre?
Wichtig, die Frist beginnt sofort mit der Lieferung oder Übergabe der Ware. Kein Warten auf Silvester.
Aber 2 Jahre sind bei einem Hausbau ja nichts. Da merkt man einen Fehler im Fundament vielleicht erst nach dem 3. Winter.
Exakt. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber hier eine Ausnahme geschaffen. Die Quellen zeigen das klar. Bei Bauwerken und auch bei Materialien, die fest mit einem Gebäude verbunden sind, gilt eine deutlich längere Frist von 5 Jahren.
Ah, okay.
Das gilt auch für die Arbeit von Handwerkern, wenn sie an einem Bauwerk arbeiten oder Planungsleistungen dafür erbringen. Das gibt dem Bauherrn einfach die nötige Sicherheit, dass nicht nach kurzer Zeit schon alle Ansprüche weg sind.
Okay, also langsam zeichnet sich ein Bild ab. Die 3 Jahre sind der Standard, aber es gibt haufenweise Ausnahmen. 2, 5 Jahre, die 6 Monate. Man hat das Gefühl, nach spätestens 5 Jahren ist eigentlich immer Schluss.
Naja, nicht immer. Jetzt kommt der Punkt, an dem das Spiel komplett neu gemischt wird.
Oh.
Es gibt eine Art Superforderung, vor der fast alle diese Fristen kapitulieren.
Eine Superforderung? Das klingt gefährlich. Was macht eine normale Forderung zu einer Superforderung?
Ein offizieller Stempel? Wir reden von einer titulierten Forderung.
Tituliert, okay.
Das bedeutet, der Anspruch steht nicht mehr nur auf einer Rechnung, sondern wurde von einer staatlichen Instanz festgestellt. Die Beispiele in den Quellen sind eindeutig. Ein Gerichtsurteil, ein Vollstreckungsbescheid, ein vor Gericht geschlossener Vergleich.
Also wenn es offiziell wird.
Genau. Wenn ein Gläubiger so etwas in der Hand hat, passiert etwas Gewaltiges.
Und zwar?
Die Verjährungsfrist springt von 3 auf 30 Jahre.
Was?
3 Jahrzehnte. Wenn jemand ein rechtskräftiges Urteil gegen dich hat, kann er 30 Jahre lang versuchen, das Geld zu holen, zum Beispiel mit dem Gerichtsvollzieher. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem das Urteil rechtskräftig wird.
30 Jahre, das ist eine halbe Ewigkeit. Aber Moment, heißt das, wenn jemand zu Unterhaltszahlungen verurteilt wird, kann der andere 30 Jahre im Voraus das Geld pfänden? Das kann ja nicht sein, das würde ja jeden ruinieren.
Sehr guter Punkt und das Gesetz sieht das genauso. Hier gibt es eine ganz wichtige Ausnahme von der Ausnahme.
Gut.
Bei titulierten, aber regelmäßig wiederkehrenden und erst in der Zukunft fälligen Leistungen, Unterhalt ist das Paradebeispiel, Zinsen gehören auch dazu, gilt die 30-Jahres-Frist nicht für die zukünftigen Raten.
Ach so.
Jede einzelne zukünftige Zahlung, also der Unterhalt für nächsten Monat, verjährt für sich wieder in der normalen 3-Jahres-Frist.
Okay.
Das ist ein Schutzmechanismus, der eine unauflösbare Schuldenfalle für 30 Jahre verhindern soll.
Gut zu wissen. Gibt es noch einen letzten Ausreißer, der gar nicht ins Schema passt?
Einen wichtigen gibt es noch, Grundstücke. Hier ist alles ein bisschen anders.
Okay.
Wenn es um Ansprüche rund um Grundstücksrechte geht, zum Beispiel den Anspruch auf Übertragung des Eigentums nach einem Kauf, gilt eine Frist von 10 Jahren. Und auch hier kein Silvesterstartschuss. Die Frist beginnt sofort mit Entstehung des Anspruchs.
Okay, das Bild wird langsam klarer. Wenn ich also einen Brief von einem Inkassobüro bekomme für eine Forderung von vor 4, 5 Jahren, dann schaue ich nach, welche Frist gilt und wenn die rum ist, kann ich mich entspannt zurücklehnen und den Brief ignorieren, richtig?
Vorsicht! Genau das ist der gefährlichste Trugschluss von allen.
Oh!
Und damit kommen wir zur finalen, alles entscheidenden Warnung aus unseren Quellen. Eine laufende Verjährungsfrist ist nicht in Stein gemeißelt. Die Uhr kann nämlich anhalten.
Anhalten.
Oder noch schlimmer, sie kann wieder komplett von vorne anfangen zu laufen.
Wie geht das denn?
Das Anhalten nennt man Hemmung. Das passiert, wenn der Gläubiger ernst macht und zum Beispiel ein gerichtliches Mahnverfahren einleitet oder Klage einreicht.
Mhm.
Für die Dauer dieses Verfahrens stoppt die Verjährungsuhr. Viel tückischer für dich als Schuldner ist aber der Neubeginn.
Neubeginn.
Das heißt, die komplette Frist, sagen wir die 3 Jahre, startet am nächsten Tag wieder bei null.
Wow. Und wie löse ich das aus? Wahrscheinlich, indem ich irgendetwas ganz Dummes tue, oder?
Genau. Indem du die Schuld in irgendeiner Form anerkennst. Und das geht blitzschnell.
Zum Beispiel?
Du überweist einen kleinen Teilbetrag, nur 10 Euro, um guten Willen zu zeigen. Du schreibst eine E-Mail und bittest um Ratenzahlung. Du schreibst auch nur, ich weiß, dass die Forderung besteht, aber ich kann gerade nicht zahlen.
Ernsthaft?
Jede dieser Handlungen kann als Anerkenntnis gewertet werden. Und in dem Moment macht es zack und die vollen 3 Jahre beginnen von vorn.
Das ist ja eine brutale Falle. Heißt das, die klügste Reaktion auf ein Inkassoschreiben für eine uralte Forderung ist, erstmal gar nichts zu tun? Oder zumindest auf gar keinen Fall zu schreiben, ich zahle, wenn ich wieder Geld habe?
Das ist die Quintessenz. Bevor man auf eine alte Forderung inhaltlich reagiert, muss man sich absolut sicher sein, dass die Frist nicht vielleicht schon abgelaufen ist und man sie durch eine unbedachte Antwort wieder in Gang setzt.
So, was nehmen wir also mit? Fassen wir mal die wichtigsten Erkenntnisse zusammen. Die 3-Jahres-Regel mit dem Start an Silvester ist der Standard im Alltag.
Richtig.
Aber Achtung bei der Miete, vor allem wegen dieser superschnellen 6-Monats-Frist für Schäden. Achtung bei Gewährleistung und Bau, wo 2 oder 5 Jahre gelten.
Mhm.
Und absoluten Respekt vor der 30-Jahres-Frist bei titulierten Forderungen wie Gerichtsurteilen. Und die größte Falle überhaupt, bloß nicht eine alte Forderung versehentlich anerkennen, sonst startet die Uhr neu.
Genau. Und das alles führt zu einem letzten Gedanken, einer strategischen Frage, die du dir mitnehmen kannst.
Ja.
Wenn das nächste Mal eine Forderung erhältst, die dir sehr alt vorkommt, was ist der klügste allererste Schritt? Ist es sofort inhaltlich zu streiten, ob die Ware je ankam oder die Dienstleistung schlecht war?
Mhm.
Oder ist es vielleicht schlauer, zuerst nur auf das Datum zu schauen und falls die Frist abgelaufen sein könnte, schlicht und formell zu antworten, dass man die Einrede der Verjährung erhebt?
Ah.
Dieser kleine Perspektivwechsel weg von der Frage, habe ich damals einen Fehler gemacht, hin zur Frage, ist dieser Anspruch rechtlich überhaupt noch durchsetzbar? Dieser Wechsel kann unglaublich wirkungsvoll sein.